spaziert in der Welt der kleinen Wunder.
Willkommen in unserer Welt der kleinen Wunder. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unsere ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Heute sprechen wir über Kämpfertypen. Wir haben ganz schön viel diskutiert im Vorfeld über diese Folge. Ist es wirklich ein Frühchenthema? Sehen unsere Kämpfe anders aus? Oder haben die Eltern von reif geborenen Kindern eigentlich nicht genau die gleichen Kämpfe? Natürlich ist es so. Kein Kind ist von alleine immer nur lieb und folgsam. Aber Kämpfertypen treiben es eben auf die Spitze. Und das ist manchmal doppelt anstrengend.
Unsere Kinder sind Kämpfer. Das ist so ein Satz, der schon oft so oder so ähnlich gesagt wurde und er klingt irgendwie so martialisch, aber es trifft doch auch so gut auf sie zu. Warum? Kämpfertypen sind charakterstark. Man kann das durchaus positiv auslegen, sie beißen sich durch und sie halten was aus. Augen zu und durch. Sie bleiben dran, manchmal auch zwangsläufig. Und was sie wollen, das bekommen sie auch. Und das führt dazu, wenn sie nicht so wären, dann wären sie auch nicht hier. Denn leider überleben nicht alle Frühchen und haben die Kraft, sich durchzusetzen. Unsere Kinder haben überlebt, gegen alle Widrigkeiten, aber nur, weil sie gekämpft haben wie die Löwen. Auch als andere den Kampf schon aufgegeben hätten. Das hat sich nämlich bei einem von Evas Söhnen genauso abgespielt und davon wird sie uns gleich erzählen. Deswegen jetzt viel Spaß mit unserer nächsten Folge.
Los geht's!
Einer unserer beiden Jungs hatte kurz nach der Geburt eine schwere nekrotische Darminfektion und wurde dann mit nur 6 Tagen zum ersten Mal notoperiert. Der Darm wurde mit einem künstlichen Ausgang stillgelegt, damit er die Möglichkeit hat, sich zu erholen. Leider hat er das aber nicht getan, sodass nach 12 Tagen eine weitere Not-OP notwendig wurde und gemacht werden musste, um den entzündeten Teil des Darms zu entfernen. Was ich damals nicht wusste, heute muss ich sagen zum Glück eigentlich, ist, dass das Ärzteteam ihn aufgegeben hatte. Die meinten nämlich, die zweite OP würde sich gar nicht lohnen, weil er das eh nicht schaffen würde. Nur eine Ärztin aus dem Team hat sein Kämpferpotenzial erkannt, sich gegen den Rest durchgesetzt und darauf bestanden, dass alle notwendigen Vorbereitungen getroffen werden. Da ging es vor allem um ausreichend Bluttransfusionen und sie hat die OP dann auch durchgeführt. Was wir damals schon wussten, ist, dass uns die Ärzte direkt nach der OP gesagt hatten, dass sie alles getan hatten, was man tun konnte und dass es jetzt eben auf den kleinen Mann ankommt. Wortwörtlich hat eine Ärztin, die mit uns geredet hat, gesagt, der muss jetzt kämpfen. Und das hat er eben getan. Über Tage, über Wochen, über Monate. Und wurde tatsächlich gesund. Und richtig fit. Zur großen Überraschung einiger Ärzte und Schwestern. Und zwar wurde der so fit, dass nach einigen Monaten der Darm wieder aktiviert und der künstliche Darmausgang geschlossen werden konnte. Und bei der OP musste das Ärzteteam wieder total überrascht feststellen, dass der verbleibende Darm nicht nur komplett gesund geworden war, sondern dass auch noch ein Stück Darm nachgewachsen war und der übrige Darm alle Funktionen eines gesunden Darms übernehmen konnte. Jetzt stellt euch mal vor, diese eine Ärztin hätte den Kämpfertypen in ihm nicht erkannt. Wenn ich ihn heute so völlig fröhlich wie alle anderen Kinder durch die Gegend rennen sehe, muss ich manchmal wieder den Kopf schütteln. Der Ärztin haben wir dann übrigens später, als wir über Umwege erfahren haben, dass sie diejenige war, welche, von ganzem Herzen Danke gesagt. Ist ja logisch.
Oh, was für eine Gänsehautgeschichte. Ich erinnere mich auch noch damals so nicht im Detail, aber dass wir da viel drüber gesprochen haben, über diese Darmerkrankung. Und das zeigt halt auch mal wieder, an welchem wirklich seidenen Faden das Leben hing. In dem Fall hat dein Sohn ja auch für sich gekämpft. Manchmal hat das Ganze ja auch eine Kehrseite, denn diese Kämpferkinder, die hören gar nicht auf. Also die lassen nicht locker und kämpfen bis zum Umfallen und sind stur und dickköpfig und kämpfen eben manchmal da auch Kämpfe, die nicht nötig sind, weil sie einfach noch nicht unterscheiden können, was ihnen gut tut. Bei vielen Frühchen erkennt man das ja schon als ganz kleines Baby im Inkubator, wenn sie sich gegen die Beatmung wehren. Es gibt da so verschiedene Stufen der Beatmung. Unsere Kinder waren ja lange Zeit über einen sogenannten Tubus beatmet. Das ist ein Beatmungsschlauch, der direkt über die Nase in die Lunge geht und die Maschine übernimmt damit komplett die Atmung. Das war bei uns 6 Wochen lang ungefähr. So, ich weiß nicht genau, wie lang war das bei euch?
Der eine war 63 und der andere 66 Tage beatmet.
Ja, weiß man immer noch ganz gut.
Die Tage, aber ich weiß nicht mehr welcher, wie viel, aber ich weiß die Tage noch.
Genau, und dann kommt ja als nächster Schritt der sogenannte CPAP. Das ist eine Maske, die wird über Mund und Nase gestülpt und dann um den Kopf festgeschnallt. Und durch einen Unterdruck wird die Atemtätigkeit angeregt und verhindert so das Zusammenfallen der Lungenbläschen. Das Baby macht also schon ein bisschen mit und bekommt aber noch ganz wichtige Unterstützung. Und da möchte man ja meinen, dass es viel angenehmer ist, so eine Maske zu tragen, als einen Schlauch im Hals zu haben. Aber dieses Teil zum Beispiel konnte mein Sohn überhaupt gar nicht ab. Also er hat sich so dagegen gewehrt, dass die Schwestern dann nach relativ kurzer Zeit gesagt haben, also war auf jeden Fall viel länger geplant, das Ding zu tragen, dass es eben nicht geht, und sie haben es ihm abgenommen, und seitdem ist er super glücklich und atmet und ist zufrieden. Und ja, das war auf jeden Fall ein Kampf, den er vielleicht nicht unbedingt hätte kämpfen müssen.
Ja, das kenne ich auch. Das hat sich bei uns aber auch echt lange hingezogen. Also dieses Kämpfen gegen Dinge, die einem gut tun. Mein Großer war mit 4 einmal mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. Also der war nicht nur einmal, aber der war oft. Aber das eine Mal ist mir eben so im Gedächtnis geblieben, weil er sich da so massiv gegen den Sauerstoff gewehrt hat. Da hat er einfach überhaupt keinen Bock drauf und hat dann, obwohl er ja schon in einem Alter war, wo er das kapieren konnte, und ich habe auch mit ihm drüber gesprochen, hat einfach immer den Mund aufgemacht bei der Beatmung, sodass der Sauerstoff zwar in die Nase rein, aber aus dem Mund halt wieder raus ist und in der Lunge nichts ankam. Und dann hat er ja zwischenzeitlich 6 Liter Sauerstoff und musste alle 2 Stunden Sultanol inhalieren, also so ein Lungenbläschen-Erweiterungsmedikament im weitesten Sinne, auch nachts, und hatte trotzdem eine Sättigung, die ständig gebimmelt hat, also Alarm geschlagen hat. Wir waren alle schon ganz verzweifelt, weil wir ihn eben nicht dazu kriegen konnten, einfach doch mal den Sauerstoff in die Lunge zu lassen. Es hätte ihm einfach so gut getan.
Ja, so ein Säckel. Und wir Mamas wissen doch eben einfach, was den Kindern gut tut. Das haben die aber, glaube ich, bis heute noch nicht, noch nicht gecheckt. Und das mit dem Sturkopf ist auch jetzt bei unserem Sohn, das zieht er konsequent bis heute durch. Also ehrlich gesagt, ich habe auch ganz oft ergebnislose Diskussionen zu Hause, weil ich nicht dagegen ankomme. Wenn er was möchte, dann gibt er einfach nicht auf. Und dann hat er auch so seine eigenen Mittelchen, mit denen er mich erpressen kann. Das ist aber auch wieder ein eigenes Thema. Und dann ist es auch oft so, dass ich mich einfach fühle, als hätte ich total versagt. Und an manchen Tagen denke ich aber auch, vielleicht ist es auch an mir, mich weiterzuentwickeln und mich zu hinterfragen, hey, warum denn eigentlich nicht? Also glucke ich da jetzt nicht zu sehr mit meinem kleinen Frühchen, was immer beschützt werden muss? Also ein Beispiel, Küche ist gerade bei ihm so ganz hoch im Kurs. Er möchte immer mitmachen und dabei sein und alles selbst. Und jetzt ist die Feinmotorik aber auch noch nicht so ausgereift, dass ich ihm gerne ein scharfes Messer in die Hand gebe, weil dann hat er das verkantet oder manchmal, also ich drehe mich dann auch mal weg und lasse ihn dann schneiden und dann ist die Klinge nach oben. Da sage ich auch, guck mal, geht nicht so gut. So. Aber er hat mich einfach so lange damit genervt, bis ich ihm halt einfach das Messer in die Hand gedrückt habe. Und dann lasse ich ihn einfach die Champignons irgendwie zerstückeln. Ist ja auch egal, ob die dann nachher schön sind oder nicht. Und was soll ich sagen, bis heute ist noch nichts passiert, kein Pieks, kein Schnitt in den Finger. Und in den Fällen, dann denke ich auch, eigentlich kann man es auch so sehen, dass er für uns beide kämpft. Ja, also für mich, dass ich mich im Loslassen und er sich eben im Gemüseschnippeln üben kann.
Ja, so sind unsere Kinder. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, oder ich stelle sie mir, was macht das denn mit mir? Bei mir hat es echt ein bisschen gedauert, bis ich kapiert habe, dass meine Kinder eben so sind, dass das ihr Charakter ist, ihre DNA, und dass ich deswegen als Mama manche Sachen einfach aushalten, andere akzeptieren und manchmal auch mit aller Kraft dagegenhalten muss. Also zum Beispiel aushalten, wenn mein Baby gegen den Schlaf kämpft, obwohl er todmüde ist, wenn er sich in Rage schreit, sich wie ein Gummiwurm durchs Bett schiebt, der hat damals wirklich so richtige Yoga-Übungen gemacht, das kann kein Erwachsener, sich fast selbst dabei wehtut, einfach nur, weil er halt noch keinen Bock hat zu schlafen. Und ich halte das Baby fest, ich pucke, ich wiege, ich singe, während er mich aus vollem Hals anschreit, rede beruhigend auf ihn ein, versuche Rituale zu schaffen, ihm Sicherheit zu geben, ihn mit Liebe zu überschütten, obwohl meine Ohren klingeln. Und dabei weiß ich, dass es ihm so gut tun würde, einfach zu schlafen. Aber, haben wir ja eben festgestellt, das Wissen an sich bringt halt leider nichts. Also halte ich Nacht für Nacht das schreiende Kind in den Arm und verzweifle aber halt eben gerade nicht daran. Weil ich ja weiß, dass es genau dieser Charakterzug war, der ihn hat überleben lassen. Zum Beispiel akzeptieren. Wenn mein Vierjähriger oder Fünfjähriger, das macht er auch heute noch mit 7, aber sich weigert, Socken anzuziehen, weil er ein Barfußläufer aus Überzeugung ist, und ich weiß natürlich, dass er wieder krank wird, wenn er kalte Füße hat, dann müssen wir uns was überlegen. Weil wenn er krank wird, landen wir mit höchster Wahrscheinlichkeit wieder mit Lungenentzündung im Krankenhaus, auch im Sommer. Aber ich akzeptiere das, weil das Barfußlaufen für ihn ebenso wichtig ist und versuche halt das Risiko zu minimieren und ertrage im Notfall auch die Konsequenzen, wenn es halt nicht anders geht. Und bei anderen Sachen halte ich eben mit aller Kraft dagegen, auch wenn es mich unglaublich viel Energie kostet. Dann muss ich auch mal kreativ werden mit den Lösungen, einfach um eben nicht im Dritten Weltkrieg zu enden. Wenn eben dieses Barfußkind auch im Winter ohne Socken laufen will, dann geht es natürlich nicht. Das kann dann passieren, dass er sich 10-mal am Tag die Socken auszieht und ich sie ihm 10-mal am Tag wieder anziehe oder ihn dazu bringe, dass er sich selber wieder anzieht. Aber aktuell fahren wir tatsächlich ganz gut mit gefütterten Gummischuhen als Hausschuhe im Winter. Da darf er barfuß rein, aber die muss er zu Hause anlassen, sonst gibt's Ärger.
Ja, also das ist halt das Ding mit den kreativen Lösungen. Die müssen immer irgendwie her, ja. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel nochmal mit dem Kochen, ja, bei meinem Beispiel zu bleiben. Es geht natürlich auch nicht, dass er dann an den Herd geht, sich da so festhält noch, weil steht ja noch nicht frei und dann steht der Topf extra weit hinten zum Kochen, weil ich ja schon weiß, dass ihn das interessiert, und er greift einmal quer rüber über den Herd und zieht den Topf ran. Also da muss ich dann auch einmal ganz tief durchatmen, und was ich auf keinen Fall sagen darf, in allen Situationen, das kannst du nicht, das darfst du nicht oder da bist du noch zu klein. Dann solche Sachen, die kommen immer ganz schlecht bei ihm an. Und gut, das habe ich auf jeden Fall für mich erkannt, auch wenn ich da auch nicht immer in der verständnisvollen und kreativen Phase bin, ja, tollste Verfassung, um mir da tolle Sachen einfallen zu lassen. Es gibt dann auch wirklich Situationen, da mache ich dann den Herd aus, dann wird halt nicht weiter gekocht und wir müssen beide, genau, müssen beide aus der Küche raus und ja, und den Ärger oder was halt dann folgt, das muss ich dann ertragen. Mhm. Und trotzdem versuche ich meistens dann auch Lösungen zu finden, also dass ich dann den Topf runterhole und ihm zeige oder ihn auf den Arm nehme oder auf seinen Stuhl stelle, damit er reinschauen kann, und ihm dann aber auch in aller Deutlichkeit sage, dass er nie, nie, nie einen Topf vom Herd ziehen darf, mhm, weil er da mit großer Wahrscheinlichkeit sich sehr schwer verletzt und wir mal wieder in der Klinik landen könnten. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, ja, da denkt man, ah ja, natürlich dürfen die das nicht. Aber wenn man da nicht mit kreativen Lösungen kommt, dann gibt's Krieg zu Hause.
Ja, ganz genau. Und Sicherheit ist eben einfach nicht zu diskutieren. Oder auch so Dinge wie Körperhygiene, Zähne putzen, Hände waschen, das diskutiere ich einfach nicht. Aus, basta. Da bleibe ich echt hart. Egal wie laut das Geschrei ist, am Ende werden die Zähne geputzt und die Hände gewaschen. Ende der Durchsage. Und für manches denke ich mir Regeln aus, die wir dann einmal besprechen oder auch 5-mal besprechen, aber die dann halt dauerhaft Gültigkeit haben. Für uns zum Beispiel funktioniert das ganz gut mit dem Fernsehen. Denn natürlich wollen sie, wie andere Kinder auch, so oft wie möglich und am liebsten den ganzen Tag Fernsehen. Und irgendwann hat es mich so tierisch genervt, ständig gefragt zu werden, du willst Fernsehen? Und ich aber auch ständig Nein sagen musste, dass ich gesagt habe, okay, wir wählen jetzt einen Tag und eine Uhrzeit, an denen geschaut werden darf. So, da gibt es dann eben bei uns den Kein-Fernsehen-Tag. Wenn dann einer von beiden anfängt mit, darf ich jetzt Fernsehen, dann sage ich nur, heute ist kein Fernsehtag und die Diskussion ist beendet. Und das klappt auch, ne? Also als die Regel einmal klar war, klappt das auch ganz gut. Und es gibt eben andere Tage, an denen wir festgelegt haben, um 17:30 dürfen sie Fernsehen gucken und da freuen sie sich dann schon um 4 und fragen dauernd, es hat einen schönen Nebeneffekt, dann lernen sie gleich die Uhr, sag ich, guck auf die Uhr, es ist noch nicht 17:30, aber es funktioniert.
Ja, super. Also auch weil du gerade nochmal Zähneputzen angesprochen hast, das ist auch für mich so ein Beispiel für Durchhaltevermögen. Ne? Also schon seit Jahren ein Thema, bei dem er immer wieder versucht, uns da irgendwie hochzunehmen. Jetzt hat es zwischenzeitlich auch mit kreativen Lösungen ganz gut geklappt, ne? Wo ich so dachte, ach, jetzt haben wir da Ruhe in diesem Punkt. Nein, jetzt in letzter Zeit schlägt er da wieder eine andere Taktik an. Also bei unserem großen Sohn hatten wir da auch eine Zeit lang richtig Zoff. Ich glaube, das alle Eltern kennen das. Aber ich sehe doch hier wirklich nochmal einen Unterschied in der Hartnäckigkeit, da jetzt wieder stunk zu machen.
Das kann ich mir so gut vorstellen.
Entschuldigung, Sohn, wenn du das irgendwann mal hörst. Natürlich kein Stunk.
Kein Stunk, genau. Aber manche Kämpfe sind halt eben auch nicht so einfach zu lösen. Wir können kreativ werden und uns tolle Regeln überlegen. Aber es gibt Kämpfe, die emotional bedingt sind, also so emotionale Ausbrüche, die sich jenseits jeglicher Logik abspielen, bei denen das Kind sich reinsteigert bis zum geht nicht mehr und am Ende selbst gar nicht mehr mal versteht, warum er jetzt diesen Kampf kämpft, aber er kann halt nicht aus seiner Haut und ist selbst komplett frustriert und auch hilflos und ich auch, weil Logik und Argumentation und Regeln eben auch an dieser Stelle nicht weiterhelfen. Und dann hilft tatsächlich eigentlich nur das genaue Gegenteil von dem, was man eigentlich machen will, ne, nämlich schimpfen und so. Wenn mein Kind komplett ausrastet, dann muss ich ihn manchmal in den Arm nehmen und ihm so viel Liebe wie nur irgend möglich geben. Weil diese emotionalen Kämpfe meiner Erfahrung nach eben nur durch ganz große Emotionen wieder gelöst werden können.
Das ist genau so. Also ich kenne das so gut und ich mache es auch genau so. Also das ist dann eher die Taktik, ich verstehe dich und ich bin auf deiner Seite, auch wenn ich mal was verboten habe oder sag, so geht das eben nicht. Und dann lasse ich mich erst schlagen, treten, beißen und dann liegen wir uns beide in den Armen und heulen alle beide. Mhm. Und aber das sind dann wirklich Situationen, die mich alle Kraft kosten.
Ja, das ist tatsächlich wahr. Also da komme ich echt auch ans Ende manchmal. Aber trotzdem fordert es mich heraus, was muss ich machen? Ich muss mich und meine Einstellungen und Überzeugungen selbst hinterfragen. Also ich muss mir überlegen, warum ist mir etwas eigentlich wichtig? Und ist mir das wirklich wichtig? Ist es nicht legitim, etwas einfach anders zu machen, als ich das im Kopf habe? Natürlich ist es das, schon klar. Ich muss mir das halt vor Augen halten lernen. Gerade weil alle Kinder, unsere auch, aber alle tatsächlich ja schon mit Persönlichkeit auf die Welt kommen. Und die ist schon angelegt, die verändert sich gar nicht so sehr, sondern die wird nur gestaltet. Und unsere Kinder sind eben geprägt von ihrem Start ins Leben und verhalten sich manchmal so, weil sie nicht anders können. Wichtig ist mir deswegen geworden, mich selbst nicht als Maßstab zu sehen, sondern das andere eben zuzulassen.
Ja, und letztendlich sind wir ja auch dankbar dafür, dass es solche Kämpfer sind, ja, wenn wir das Wort schon heute immer benutzen. Und jetzt haben wir ja viel von Kämpfen gesprochen, die uns sehr viel abverlangen. Aber was ich auch immer erstaunlich finde, ist, wie die Kinder das Leben annehmen und auch die Herausforderungen, die es mit sich bringt, auch und mit allen Gemeinheiten, die da mit zusammenhängen. Also die legen ein Durchhaltevermögen und Ausdauer an den Tag, die ihresgleichen suchen. Ich denke so oft, Wahnsinn, was dieses Kind alles über sich ergehen lässt. Vieles ist für ihn einfach schon selbstverständlich. Ganz simples Beispiel, er trägt seit seinem 3. Lebensjahr Orthesen, Fußgelenksorthesen. Das sind vereinfacht gesagt so eine Art Innenschuhe aus Kunststoff, die ganz passgenau am Fuß sitzen und die gehen jetzt bei ihm bis unters Knie und die sollen dazu beitragen, den Fuß zu stabilisieren und Fehlhaltungen auszugleichen oder eben auch vorzubeugen. Und diese Orthesen, die hat er einfach den Großteil des Tages am Fuß und darüber noch ein schöner fester Schuh, extra groß, weil die Orthesen sind ja auch relativ groß und dann kann man sich vorstellen, wie das Klima da drin ist und auch das, ich meine, dein Sohn ist Barfußläufer, ja. Und bei meinem, da ist den ganzen Tag, hat ja. Er da die Füße gefasst, ja. Und trotzdem zieht er die Orthesen bis auf wenige Ausnahmen, ja, es gibt es immer mal, aber wirklich täglich ohne Murren an. Und nach einer OP hat er die Dinger nachts zusätzlich auch noch sogar tragen müssen, damit der Fuß in Stellung bleibt, und zusätzlich auch noch Schienen, die vom Unterschenkel hoch bis zum Oberschenkelende gehen, um das Bein in Streckung zu halten. Also ich sag mal, kuschelig schlafen ist anders. Und diese Schienen trägt er auch nachts nach wie vor ohne die Orthesen, damit die Muskulatur nicht wieder oder auch nicht wieder verkürzt und die Beine schön gerade bleiben. Und wir hatten ihm dann einmal erklärt, warum er das tragen muss. Zugegebenermaßen sehr vereinfacht, ja. Aber wir haben gesagt, das brauchst du, damit du später mal schön laufen kannst, ne, dass die Beine eben schön gerade sind. Und jetzt ist es sogar so, dass er die Schienen nachts verlangt, auch wenn wir manchmal sagen, ach, heute trägst du mal keine Schienen, ja. Zum Beispiel, wenn die Babysitterin da ist, dann wollen wir das so ein bisschen einfach wie möglich halten. Aber auch da bleibt er dann stur und besteht auf seine Schienen, ja. Und dann brauchst du einfach eine Strategie, um ihn da von seinem Vorhaben abzubringen. Also falls unsere Babysitterin jetzt zuhört, dann wird die bestimmt ein bisschen schmunzeln, weil die sich daran erinnert.
Ja, und schmunzeln werdet ihr hoffentlich oder tut ihr hoffentlich auch alle gerade ein bisschen. Wir finden es total schön, dass ihr heute wieder zugehört habt. Wie immer. Wenn ihr Geschichten, Ideen, Anregungen, Wünsche oder auch Kritik habt, schreibt uns total gerne eine E-Mail. Wir haben übrigens inzwischen eine neue E-Mail-Adresse. Die heißt frühchen@weltderkleinenwunder.de. Denn, yay, wir haben jetzt auch unsere Webseite online. Yippie! Könnt ihr euch schon denken, www.weltderkleinenwunder.de. Alles in einem Wort. Genau, also könnt ihr gerne mal drauf gucken. Wir haben aber auch per E-Mail schon einige Rückmeldungen erhalten und freuen uns jedes Mal echt total zu hören, wie euch unser Podcast gefällt oder auch, was ihr so für Erlebnisse selber gemacht habt. Also schön, bitte fleißig weiter E-Mails schreiben, ist toll. Und falls euch der Podcast gefällt und ihr uns über iTunes hört, würdet ihr uns außerdem noch einen Riesengefallen tun, wenn ihr uns dort eine gute Bewertung abgebt. Danke. So. Und jetzt kommen wir aber wirklich zum Schluss. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, die nächste Folge erscheint in 2 Wochen. Also wir haben uns jetzt auf so einen 2-wöchigen Rhythmus eingependelt. Und wir hoffen, ihr seid auch in 2 Wochen wieder dabei. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Und so.